Ja, ich freue mich hier zu sein, euch zu sehen. Ist jetzt auch schon mal eine Weile her, gell? Es ist auch viel passiert wieder in der Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so zurückschaut. Elke und ich, haben einen Einsatz mitgemacht, einen evangelistischen Einsatz. Wir machen das öfters so, dass wir einfach Menschen einfach von Jesus weitererzählen. Und da gibt es so eine Gruppe von der FCG Frankfurt, die gehen regelmäßig ins Rotlichtviertel von Frankfurt. Also wirklich da, wo die Druckräume sind. Ja? Also da sind, früher war es hier so, war die Taunusanlage, die Szene. Davor war es der Kaisersack oder Hauptbahnhofsvorplatz. Und jetzt sind so diese Druckräume. Und das ist schon wirklich äußerst heftig, was einem da so entgegenkommt. Aber die Menschen brauchen Jesus und wir machen da mit immer wieder mal. Und das letzte Mal, als wir dabei waren, das war irgendwie, Gott hat wirklich eine Freiheit geschenkt. Also die Menschen brauchen wirklich Jesus. Die sind so hoffnungslos, die sind so wirklich am Ende. Ja? Also Elke und ich haben ja früher auch schon bei Jugend an der Mission, waren wir im Rotlichtviertel gearbeitet, aber das, was uns jetzt da entgegenkommt, ist noch wesentlich schlimmer und von den Symptomen her, von den Drogen, die die Leute sich reinziehen, Crystal Meth und Crack und was weiß ich, die Leute sind wirklich total fertig. Aber wir haben super Gespräche gehabt. Und ich durfte mit zwei Leuten beten, die ihr Leben für Jesus geöffnet haben. Preis dem Herrn. Das ist was ganz Wunderbares, sowas zu erleben. Und das war auch wirklich Führung. Ja. Ich habe ja auch einen Migrationshintergrund. Und ich bin auch genau zu jemandem gekommen, wo sich das von der Vergangenheit wirklich fast gedeckt hat. Ja. Und da konnte ich da auch reinsprechen. Das war also ganz super. So, das war jetzt eine Sache, die ich erlebt habe. Ich kann noch mehr erzählen, mache ich aber jetzt nicht. Ich möchte euch fragen, wer hat die letzten Wochen was erlebt, wo er denkt, boah, da habe ich Gott wirklich erlebt. Das ist etwas, was zur Ermutigung dient für die anderen. Ich gebe euch jetzt zweieinhalb, vielleicht sogar drei Minuten meiner Predigtzeit. Wer hat was mit Gott erlebt? Spontan. Ja, dann komm nach vorne. Ja, doch, doch. Das ist gar kein Problem. Komm, hab Mut. Tu es zu Jesu Ehre. Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas. Ja? Und bringt das. Habt den Mut. Preis dem Herrn. Dann teilt das mit uns.
Das hat ja eigentlich nichts mit dem Wetter zu tun, dass wir dieses Jahr nun wirklich nach 40 Jahren so erlebt haben, und zwar gleich von Anfang an. Das ist in Dänemark nicht so üblich. Oder wir haben das nicht so oft erlebt. Ich habe genug dicke Sachen mit eingepackt. Ja, die lagen dann auch nur rum. Aber ihr habt sie hier genauso gehabt. Und ich muss sagen, wir haben eine wunderschöne Zeit erlebt. Wir sind ja nur zu zweit jetzt, seit vielen Jahren. Aber ich muss sagen, unsere Andachten morgens, die waren super und wir haben Gott so wunderbar erlebt. Wo wir waren, ja, irgendwo da an der Nordsee, ganz oben in Dänemark, also im Norden, bei Hanstholm. Das ist schon unser 25-jähriger Campingplatz, auf dem wir uns immer schön erholen können. Und wir können auch da sehr schön Fahrrad fahren. Das ist ja nun für uns eigentlich so mit ein Hauptgrund. Hier geht es ja immer rauf und runter, aber dort gibt es auch gute Dünen. Wir sind eine Düne dann mal hochgelaufen und am nächsten Tag, da waren die Beine total steif. Wir hatten solche Muskelkater. Also es gibt auch dort kleine Berge. ja, ich wollte nur sagen, wir haben in unserer Andacht so viele tolle Erlebnisse gehabt, muss ich sagen, auch Erinnerungen. Das hat uns zu Erinnerungen auch von früher geführt. Und da haben wir auch das Fazit gezogen, ein schöneres Leben als mit Jesus gibt es nicht. Ja? Und du hast auch gesagt, ohne Jesus ist das Leben so verzweifelt und so kaputt und so sinnlos, muss man wirklich sagen. Und da sage ich mir, welche eine Gnade ist uns gegeben worden. Und die Barmherzigkeit Gottes, die ist uns so groß geworden, dass wir mit ihm gehen dürfen, und zwar von Jugend an. Mir ist das Lied so in den Sinn gekommen, ein uraltes Lied, ja, jung zu sein ist schön. Und doch, gerettet sein ist schöner noch. Gerettet sein und jung zugleich, das sind wir natürlich nicht mehr. Nichts ist, macht so glücklich und so reich. Und da kann ich einfach sagen, Gott ist so groß und so gut. Es muss uns nur ab und zu mal so richtig tief nachgehen. Ja, also es ist einfach wunderbar, mit Jesus zu gehen.
Ja. Dankeschön, super. Klasse. Danke, Jesus. Halleluja. Noch ein Zeugnis. 2 Minuten. Wer hat was erlebt? Wer will was weitergeben? Spontan. Gut. Ein Zeugnis ist ja auch schon mal super, aber stellt euch darauf ein, wenn ich da bin, werde ich das jetzt immer fragen. Wer hat was mit Gott erlebt und was hast du mitgebracht, um es zu teilen mit uns? Ja? Weil wir sind ja auch hier, um Gott zu ehren. Ja? Und ich kann mich erinnern, der Walter Heidenreich, der war mal in Frankfurt im CZF und ich habe mich jetzt auf eine tolle Predigt eingestellt und dachte, oh, jetzt geht er so richtig ins Wort. Und was hat er gemacht? Er hat 1,5 Stunden nur über die Taten Gottes erzählt. Ein Zeugnis nach dem anderen. Und der Geist Gottes, der war sowas von geehrt und sowas von greifbar. Das war wunderbar. Deswegen, wenn wir Gott die Ehre geben, dann lagert sich der Geist Gottes, okay? So, jetzt steige ich aber ein. Wenn wir ans Alte Testament denken, dann denken wir vielleicht an 613 Gebote, die da stehen und die es irgendwie zu erfüllen gab damals. Denken an Werkgerechtigkeit, dass Israel wirklich alles getan hat, was sie konnten, um irgendwie es Gott recht zu machen. Denken an den Bund, denken an das Gericht und denken an viele Dinge. Und als ich kann mich noch daran erinnern, als ich mich bekehrt habe, das Alte Testament, das war ein Buch mit 7 Siegeln, habe ich mich gar nicht dran getraut und ich konnte es auch gar nicht lesen, also ich konnte auch gar nichts mit anfangen. Wenige wissen, jetzt werden es ein paar mehr sein, dass das 5. Buch Mose aufgebaut ist wie ein nahöstlicher Ehevertrag. Das 5. Buch Mose ist von der Struktur und von den Inhalten aufgebaut wie ein nahöstlicher Ehevertrag. Und das ist das Thema, das sich vom Anfang der Bibel bis zur Offenbarung durchzieht. Die Beziehung zwischen Gott und uns, zwischen Israel und Gott, zwischen der Gemeinde und Gott und das Ganze ausgedrückt in einer Ehe. In Jesaja 54,6 steht, denn der Herr hat dich zu sich gerufen wie ein verlassenes und von Herzen betrübtes Weib und das Weib der Jugendzeit, wie könnte es verstoßen bleiben, spricht dein Gott. Also hier merkt man schon die Sehnsucht, die da in diesen Worten liegt und diese Leidenschaft, die Gott für sein Volk hat, für Israel hat. Gott selbst schafft ein Neues in ihrem Leben. Und es war so, dass Gott sich selbst als Mann Israels bezeichnet, Israel als sein Weib. Und diese Beziehung hat ja nicht funktioniert. Und in der Offenbarung fängt Gott ganz neu mit Israel an. Er verlobt sich ganz neu mit Israel und er nimmt sich Israel ganz neu zu seinem Weib. Im Neuen Testament ist es natürlich so, das wisst ihr, dass Paulus gesagt hat, dass er uns, ich lese mal aus 2. Korinther 11, Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt einem einzigen Manne, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführt. Also hier ist die Verlobung der Gemeinde Jesu mit dem Bräutigam bereits geschehen. In der Hosea-Stelle, in der Jesaja-Stelle ist sie angekündigt. Und in Hosea ist auch angekündigt: Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Um das besser zu verstehen, was Gott damit meint und was Paulus damit meint, Paulus übernimmt hier die Verantwortung für die Braut sozusagen als Brautvater, der sie ja geistlich gezeugt hat und will sie dem Bräutigam zuführen. Um das noch besser zu verstehen, hier ein kleiner Einblick in die damalige orientalische Kultur, denn auf diesem Verständnis baut der Text auf. Ich erzähle euch jetzt eine jüdische Liebesgeschichte. Sorry, hat jemand was zu trinken? Vielleicht ein Glas Wasser oder so? Also, eine jüdische Liebesgeschichte aus der Zeit Jesu. Und ich denke, dadurch wird euch viel deutlich werden, wenn ihr das mit den Aussagen und Taten Jesu vergleicht. Die jüdischen Heiratsbräuche waren damals natürlich ganz andere als die heutigen westeuropäischen. Also, ich fange mal an. Der junge Mann kam damals mit einem Heiratsantrag, mit dem Wunsch nach einem Bündnis zur auserwählten Braut, den sie dann beide unterschrieben. Es war auch ein Brautpreis von Seiten des Bräutigams an den Vater der Braut zu zahlen. Beim Abschluss des Vertrages trank der Bräutigam mit der Braut ein Glas Wein. Und dieses Glas Wein war die Versiegelung des Vertrages, dass die Braut zum Bräutigam gehörte. Dann ging der Bräutigam fort. Er sagte seiner Braut: Ich gehe, um einen Platz für dich vorzubereiten. Und er kehrte in das Haus seines Vaters zurück und er fing an, dort die Brautkammer zu bauen. Ein kleines Nest, wo das Paar die Flitterwochen verbringen wird. Danke. Inzwischen wartete die Braut zu Hause. Sie war bereits zu einem teuren Preis erkauft worden. Sie gehörte inzwischen ihrem Bräutigam und sie wartete auf sein Kommen, um sie zu holen. Sie wartete Tag und Nacht, denn sie war ihm treu. Sie trug auch einen Schleier, wenn sie aus dem Haus ging, damit kein anderer Mann versuchen sollte, einen Vertrag abzuschließen. Und in dieser Wartezeit war die Braut besonders auf Reinheit und Demut bedacht. Zu Hause hielt sie immer eine brennende Öllampe und genügend Ölvorrat bereit, da der Bräutigam auch des Nachts kommen konnte. Und sie war bereit, zu jeder Zeit mit ihm zu gehen, auch um Mitternacht. Das war übrigens die Absicht. Der Bräutigam versuchte nämlich, die Braut in einer unerwarteten Stunde zu überraschen. Alle jüdischen Bräute wurden gestohlen. Und an diesem romantischen Brauch fanden sie viel Spaß. Im Haus des Bräutigams wurde mit Hochdruck gebaut. Der Bräutigam versuchte so schnell wie möglich fertig zu werden, denn er wollte schnell, so schnell als es geht, heiraten. Aber er benötigte die Zustimmung des Vaters. Und er wurde auch bei der Festsetzung des Brautpreises zu Rate gezogen. Wenn also der Bräutigam gefragt wurde, wann ist denn der große Tag, dann war seine Antwort: Nur mein Vater kennt die Stunde. Endlich kam dann der große Tag und der Bräutigam machte sich mit seinen Freunden auf, um die Braut zu stehlen. Es gab aber gewisse Regeln dafür. So konnte er nicht einfach ins Haus stürmen, um sie einfach ohne Warnung zu nehmen. Er musste einen Schrei ausstoßen und jemand von seinen Leuten rief: Der Bräutigam kommt, um die Braut zu warnen. Wenn sie diesen Schrei hörte, war sie eigentlich so gut wie verheiratet. Sie und ihre Brautjungfern richteten schnell ihre Lampen her und machten sich auf den Weg. Der Vater der Braut und ihre Brüder schauten nur kurz, um sich zu vergewissern, dass es auch der richtige Bräutigam war, der ja auch den Brautpreis gezahlt hatte. Ansonsten verlief alles sehr rasch. Die Braut wurde auf schnellstem Weg in das Brautgemach geführt und dort verschlossen beide die Türe. Die Hochzeitsgäste, Freunde des Bräutigams, waren schon alle versammelt. Aber die Hochzeitsfeier begann erst, wenn die Ehe in der Brautkammer vollzogen war. Der Zeuge des Bräutigams stand nah an der Tür und wartete auf die Stimme des Bräutigams, dass die Ehe offiziell vollzogen ist. Dann wurde 7 Tage lang gefeiert und alle wollten bis an den letzten Tag dabei sein. Denn dann kam die Braut und der Bräutigam aus der Brautkammer und sie hielten alle zusammen ein großes Hochzeitsmahl. Wer sich in der Bibel auskennt, hat eine Fülle von Parallelen zu Jesu Worten und Taten gefunden. Angefangen vom Abendmahl, über die Zubereitung unserer himmlischen Wohnungen bis zum großen Hochzeitsmahl, das wir gemeinsam mit unserem Bräutigam Jesus feiern dürfen. Das ist das Bild für Gemeinde, dass wir seine Braut sind, jeder einzelne von uns, wir gemeinsam. Wir sind um eines hohen Brautpreises willen erkauft, nämlich durch das Blut des Lammes. So gehören wir nicht mehr uns selbst, sondern Jesus, unserem Bräutigam, der uns so sehr liebt, dass er es gar nicht erwarten kann, bis er uns in seine Arme schließen kann. In der Zwischenzeit ist er beim Vater, um uns unsere Wohnung zu bereiten. Für dich und deinen Bräutigam. Ich glaube, wir benötigen ein neues Verständnis vom Bräutigam Jesus. Das war eigentlich so eine romantische Geschichte, die ich euch erzählt habe. Und für den einen oder anderen vielleicht etwas zu emotional. Ja? Aber das ist Gottes Sichtweise für uns. Er sieht uns mit den Augen eines Bräutigams. Die Augen eines Bräutigams sind vor allen Dingen voller Liebe. Und hier drängen sich 2 Fragen auf. Sehen wir Jesus mit Augen voll sehnsüchtiger Liebe und uns selber auch als Braut? Es gibt 2 Erkenntnisebenen, um geistlich gesund zu wachsen. Die erste Ebene ist die Erkenntnis über Gott, sein Wesen, sein Charakter und seine Eigenschaften. Und hier möchte ich fragen, mit welchen Augen lesen wir die Bibel? Sind das Worte des Bräutigams für uns aus einer Liebesperspektive? Oder geht es vielleicht so um ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis zwischen Gott und uns, sodass ich bei allem, was ich im Wort Gottes lese, immer das Gefühl habe, Gott, was muss ich tun, um dich irgendwie zufriedenzustellen? Ich denke schon, dass es nötig ist, sich das mal zu fragen. Die 2. Erkenntnisebene ist die Ebene der Identität. Wer bin ich aus Gottes Sicht? Und da sind wir jetzt. Wir sind genau wie Israel, vielleicht schon lange gerufen, Braut Jesu zu sein. Das ist unser Selbstverständnis. Aber sind wir noch entzündet in der Liebe zu Gott, von der Liebe zu Gott? Diese Frage kann nur jeder von uns selber vor Gott beantworten. In Offenbarung 2, Vers 2 bis 7 ermahnt Jesus die Gemeinde in Ephesus. Und er sagt, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld. Und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und dein Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, der im Paradies ist. Also Jesus fängt ja hier gar nicht negativ an. Gell? Er lobt die Gemeinde, erzählt auf, was alles gut ist, was sie alles getan haben. Und es scheint mir hier so ein Abwägen zu sein, gell? Auf die eine Seite der Waage legt er ihre guten Werke, ihre Geduld, ihre Ausdauer, das Lastentragen, die Liebe zur Wahrheit. Auf die andere Seite legt Jesus nur eine einzige Sache, nämlich die Liebe, dass sie aus der Liebe gefallen sind. Und die Gemeinde dadurch, das ist die Schlussfolgerung, wenn die Liebe nicht da ist, scheinbar ihre Existenzberechtigung verloren hat. Er sagt ihnen tatsächlich, wenn ihr nicht umkehrt, wird eure Gemeinde keinen Bestand haben. Und dann erinnert er sie an die erste Zeit der Liebe, die sie scheinbar schon mal hatten und sagt, tut die ersten Werke aus Liebe zu mir. Damals ging es noch nicht um deine Werke, deine Leistung, die Werkgerechtigkeit, dass du ein super Mitarbeiter bist, ja, dass du was vorzuweisen hast, sondern du hattest nur Augen für Jesus. So wie die Augen der Braut auf den Bräutigam gerichtet sind. Du hast dich aus Gottes Liebe heraus gesehen. Du warst erfüllt von seiner Liebe. Du warst überwältigt von seiner Liebe. Und hast Gott auch aus Liebe mit Bewunderung, mit Erstaunen angeschaut. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber prüfe dich. Lass dieses Wort an dir nicht vorübergehen. Wir müssen als Gemeinde die Hauptsache, Hauptsache sein lassen. Und die Hauptsache ist, dass wir Gott lieben und dass er uns liebt. Wie kommen wir da wieder hinein? Die Antwort liegt sicher in der Umkehr, dass wir das erkennen und verstehen, wer Gott ist. Das andere ist, dass wir ein Bewusstsein durch das Wort dafür bekommen, wer wir sind. Im Prinzip bedeutet das, ich bin geliebt und ich liebe. Und wie sagte Jesus, in diesem Wort ist das ganze Gesetz und die Propheten erfüllt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da ist alles erfüllt. Wenn wir uns den Apostel Johannes betrachten, sehen wir, er hatte ein grundlegendes Verständnis von der Liebe Gottes. Er definierte sich auf eine erstaunliche Art und Weise. Nachzulesen an 5 Stellen in seinem Evangelium. Eine davon ist Johannes 21, 20. Und Johannes selbst ist schon wirklich urig, wenn man das so liest, bezeichnet sich als den Jünger, den Jesus lieb hatte. Er sagt nicht, ich bin Johannes, sondern er sagt, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Ist euch das schon mal aufgefallen, wie er sich hier definiert, wie er sich sieht? Das sagt ja auch nicht ein anderer über ihn, sondern er selbst sagt das. Das war seine Selbsteinschätzung. Stellt euch mal vor, ihr würdet im Wort Gottes schreiben, dann schreibt ihr, Gabriel und der, den Gott liebte, ginge zum Treffen und nicht etwa Gabriel und ich ginge zum Treffen. Das ist schon irgendwie außergewöhnlich. Er sah sich selbst mit den Augen Gottes. Das ist etwas ganz Wertvolles. Du darfst dich selbst auch so sehen. Du bist ein Geliebter, eine Geliebte Gottes. Das ist unsere Identität. Wir können nicht mehr werden als das. Weder durch, wenn wir uns abstrampeln, noch indem wir tolle Taten tun, indem wir uns da irgendwas einbilden. Gott liebt uns und wir sind geliebt. Und das ist das absolut Wesentliche. Der Gary Keller, der erzählt in seinem Buch Vater von einem Freund, ist auch ein bisschen sehr romantisch, ein Freund von ihm hatte eine Vision von Jesus als Wanderer. Jesus kam auf ihm zu und als er vor ihm stand, sagte Jesus nur ein Wort als Begeisterung über diesen Freund. Halleluja. Einfach, Gott ist begeistert, Gott hat Leidenschaft, Gott ist wirklich begeistert von dir. Auch wenn das, wo du denkst, ist das wirklich so? Das ist so. Gott sieht dich so. Er sieht dich mit Begeisterung. Er sieht dich mit Leidenschaft. Er ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Er ist gerne mit dir zusammen. Und er freut sich drauf, je enger die Beziehung ist. Und er freut sich auf die Zeit, wenn wir dann wirklich ganz eng mit ihm vereint sind, nämlich im Himmel. Du bist geliebt und vielleicht hattest du diese Erkenntnis mal, irgendwie ist sie wieder ein Stück verloren gegangen. Vielleicht hast du Dinge erlebt, die nicht im Einklang, die du nicht in Einklang bringen kannst mit dieser Liebe. Ich denke, jeder von uns hat solche Dinge erlebt. Da sitzen wir alle im selben Boot. Wir haben Enttäuschung erlebt, wir haben Frustration erlebt, wir haben Verluste erlebt. Ja, Krankheit, alles Mögliche. Und du fragst dich, warum musste ich da durch? Und vielleicht bist du auch an einem Punkt, wo du sagst, Gott kann mich in meiner Schwachheit überhaupt nicht lieben. Ist gar nicht möglich. Und Johannes war auch im Garten Gethsemane an so einem Punkt, genau wie die anderen Jünger. Dennoch trotz seiner Angst und ja, seines Versagens irgendwo auch, sagte er, dennoch bin ich ein von Gott Geliebter. Es ist auch hilfreich, das vor Gott auszusprechen, dass wir das sind und uns darauf stellen. Der Feind versucht uns, diese Identität zu rauben. Gott kann dich doch gar nicht mehr lieben, wenn du schon wieder gestolpert bist. Hast schon wieder Mist gebaut, du wolltest ja nicht, aber schon wieder passiert. Ja. Aus welcher Perspektive definierst du dich? Aus der Perspektive der Leistung, Werkgerechtigkeit oder sogar des Versagens? Gott definiert dich aus der Perspektive des Bräutigams. Er sieht dich mit Augen der Liebe. Sicher will Gott nicht, dass wir sündigen, ist gar keine Frage, das ist ganz bestimmt nicht Gottes Wille. Aber das Wort Gottes unterscheidet zwischen Fallen und Rebellion. Wenn du in Rebellion bist, gebe ich dir den guten Rat. Leg das ab, bitte Gott um Vergebung und nahe dich ihm ganz neu. Ja, das ist gar keine Frage. Männer und Frauen im Reich Gottes, die keine gesunde Offenbarung über ihre eigenen Schwächen besitzen, bilden eine Gefahr, wenn Gott sie für eine gewisse Aufgabe oder einen Dienst vorgesehen hat. Sie können mit ihrem geistlichen Stolz im Reich Gottes ganz viel kaputt machen. Deswegen benötigen wir auch eine gesunde Erkenntnis über unsere Schwachheit und auch über unsere Fähigkeit zu sündigen und über unsere Sündhaftigkeit. Das lässt Gott zu. Das hatte Paulus übrigens auch nachzulesen in Römer 7. Wenn wir unsere Schwachheit erkennen, beginnen wir oft zu verzweifeln, uns zu fragen, ob wir überhaupt würdig sind, Kinder Gottes zu sein. Gott möchte aber keinen rücksichtslosen Stolz oder auch Verzweiflung, sondern dass wir uns seiner Liebe sicher fühlen und fest wissen, dass er liebevolle Gedanken über uns hat und dass er Gefallen an uns hat und auch empfindet unsere Liebe, auch wenn nur schwach vorhanden, dennoch als aufrichtig ansieht. Er vergleicht dich nicht, der hat mehr Liebe, der hat einen besseren Stand von mir als du, ja. Und guck mal, was der hat so eine Ausstrahlung, der hat garantiert eine viel positivere Haltung. Darum geht es Gott nicht. Gott vergleicht uns nicht miteinander. Aber er sieht die Aufrichtigkeit in unserem Herzen, wenn wir wirklich wollen. Das war zum Beispiel bei Petrus der Fall, der ja vorher gesündigt hatte. Petrus hatte eine Offenbarung über seine eigene Schwachheit. Er wollte ja nicht sündigen. Er war nicht in Rebellion gegenüber Gott. Das dürfen wir jetzt nicht verwechseln. Aber er war schwach und stolperte. Und seine eigene Selbsteinschätzung war dermaßen unrealistisch. Ich werde dich nicht verleugnen, wenn die anderen es tun sollten. Das habe ich ja vorher schon gewusst, aber ich nicht, auf keinen Fall. Das ist keine Rebellion, sondern es ist einfach eine falsche Selbsteinschätzung. Er stellte sich nicht gegen Jesus, sondern Gott machte ihm deutlich, was in seinem Herzen war. Und das tut manchmal weh, wenn Gott uns zeigt, was in unserem Herzen ist. Das mögen wir nicht. Ich mag das auch nicht. Es ist unangenehm. Petrus wollte das Gute tun und das ist entscheidend. In Johannes 13, Vers 11 sagt Jesus noch über die Jünger, dass sie rein sind. Und dann im gleichen Gespräch, dass Petrus ihn verleugnen würde. Und Petrus wollte es nicht glauben. Jesus sah den willigen Geist bei Petrus und das war entscheidend. Er hat sein Herz gesehen, seine Grundeinstellung. Und dann kommt Jesus in Johannes 21, 15 und fragt Petrus, hast du mich lieber als diese haben? Ich kann mir gut vorstellen, wie Petrus zu Boden schaute und ganz beschämt stammelte, ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Aber du weißt, ich habe dich verleugnet, ich bin ein Heuchler, ich habe mich disqualifiziert. Dann hat Jesus Petrus Kinn vielleicht hochgehoben, ihm in die Augen geschaut und vielleicht gesagt, weißt du noch, als ich dir die Füße gewaschen habe, da habe ich dir gesagt, dass du rein bist. Das heißt auch, dass du einen willigen Geist hast, du hast ein Verlangen, mich zu lieben. Ja, du hast ein schwaches Fleisch, aber einen willigen Geist. Aber dann sagte ich dir auch, dass du mich verleugnen würdest. Du hast deine Schwachheit kennengelernt. Dein Herz hat dich betrogen. Du hältst dich für rebellisch, aber du bist nur unreif. Du bist nur gestolpert. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus' Stimme bei der zweiten Antwort schon etwas fester war. Du hast recht, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. In seinem Herzen dachte sich Jesus vielleicht, Petrus, du hast mich dreimal verleugnet. Und ich möchte die Schande dieser drei Verleumdungen brechen, die über deinem Leben ausgesprochen sind. Deswegen musst du die Wahrheit, dass du Gott lieb hast, auch dreimal aussprechen. Wenn wir versagt haben, verabreichen wir uns so eine Zeit lang emotionale Schläge. So geht es mir jedenfalls immer wieder. Und denken, dass wir auf diese Weise etwas gut machen können. Doch wenn wir das tun, setzen wir unser Vertrauen auf etwas anderes, als auf die brennende Liebe Jesu und das vollkommene Werk am Kreuz. Jesus sieht zu Petrus und fragt ihn zum dritten Mal. Diesmal antwortet Petrus: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Petrus erlebt eine Wandlung. Am Ausgangspunkt definiert Petrus seine Identität über seine Fähigkeit, etwas für Gott zu tun. Danach definierte er sich über sein Versagen, als er seine eigene Schwäche erkannte. Er fand seine Identität in seiner Schande und seinem Versagen. Doch der Herr gab dem niedergeschlagenen Petrus seine Identität wieder, ein neues Fundament. Und der Herr kam in Auferstehungskraft, schaute Petrus ins Gesicht und sagte: Du bist geliebt und auch du selbst liebst. Und du genügst. Das ist etwas, was für uns schwer auch zu verstehen ist. Dass Gott über uns ausspricht: Du genügst. Mir hat das Jesus mal gesagt. In einer Zeit, wo ich dachte, ich genüge nicht. Es ist nicht möglich, dass ich vor Gott genüge. Dann sagte mir Jesus: Du genügst, Gabriel. Es ist gut, du genügst. Ich sehe deinen Willen, ich sehe dein Wollen, ich sehe dich, du genügst vor mir. Es ist gut. Und das möchte ich heute, ein Eindruck soll euch das heute Morgen sagen. Du genügst vor Gott. Gott sieht dein Herz, Gott sieht deine Haltung und du bist ein Geliebter Gottes, eine Geliebte Gottes. Und Gott sieht dich mit Augen der Liebe, des Bräutigams an. Du bist seine geliebte Braut, du bist sein Geliebter, seine Geliebte. Das ist deine Identität. Und je mehr wir darin wachsen, je stärker werden wir. Und je mehr wir das ausleben, die Liebe ist der Schlüssel. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu seiner Gemeinde, zu unseren Geschwistern, die Liebe zu unserer Familie. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen hierher gekommen bist. Ich kenne euch natürlich sehr wenig, ja, ist klar. Aber wenn wir jetzt so in eine Lobpreiszeit hineingehen, dann prüfe dich einfach mal vor Gott, wo du stehst. Und lass diese Worte an dich ran, dass du ein Geliebter, eine Geliebte Gottes bist. Und wenn da etwas zwischen Gott und dir steht, dann bring es in Ordnung. Streck dich nach ihm aus. Wenn wir ihn suchen, dann will er sich von uns finden lassen. Wenn wir uns ihm nahen, dann naht er sich auch zu uns, sagt das Wort. Und das ist doch schön, dass Gott auf uns zugeht. Nicht wir müssen uns ihm nähern, sondern er hat sich uns ja schon genähert. Ja? Und Jesus lebt in uns, in seinem Herzen, für all diejenigen, die ihr Herz für Jesus geöffnet haben. Und für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, ich kenne euch, wie gesagt, noch nicht, deswegen frage ich einfach auch mal für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen: Jesus will dir begegnen in seiner Liebe. Er liebt dich. Er nimmt dich an, wie du bist. Und ist auf deiner Seite. Er hat gute Gedanken über dich. Amen.